MDR Kultur. Glaubenssachen.
Nie sollst du mich befragen. Gibt es Grenzen der Forschung? Eine Sendung von Robert Schurz.
Es gibt einen Scherz, mit dem Kinder etwa im Alter von 9 bis 11 Jahren schon seit Generationen sich necken. Auf einem Zettel, den man wie zufällig liegen lässt, steht auf der sichtbaren Seite: Auf keinen Fall das Blatt wenden. Dreht der Finder das Blatt um, und nahezu jeder macht das, kann er auf der Rückseite lesen: Du bist blöd. Wobei sich die Beschimpfungen je nach Generation ändern. Dieser Scherz scheint zeitlos, und anzunehmen ist, dass er schon in der Antike angewendet wurde. Nun, der Mensch ist eben ein neugieriges Wesen. Aber dieser Scherz lehrt noch anderes. Erstens, dass die Neugier Verbote überschreitet. Und zweitens, dass eben diese Neugier schädlich sein kann, denn wer wird schon gerne beschimpft? Die Neugier gegenüber einem Verbot wird in zahlreichen Mythen und Legenden thematisiert, wobei es fast ausschließlich um die negativen Folgen der Neugier geht. So auch in der antiken Erzählung über die Büchse der Pandora. In dieser kommt gleichfalls alles Übel durch die Neugier in die Welt. Die Geschichte hat jedoch einen interessanten Hintergrund. Pandora wird vom Göttervater Zeus aus Erde und Wasser erschaffen, mit der Absicht, sich an Prometheus zu rächen. Dieser Prometheus hatte nämlich den Göttern das Feuer gestohlen und es den Menschen gegeben, wodurch diese den Göttern ähnlicher wurden. Solche Anmaßung sollte also bestraft werden durch die Neugier einer Frau. Pandora erhält von den Göttern einen verschließbaren Krug, gefüllt mit allen Übeln und versehen mit der Warnung, diesen auf keinen Fall zu öffnen. Sie wird mit dem Bruder des Prometheus verheiratet und öffnet natürlich prompt den Krug bzw. die Büchse. Seither ergeht es den Menschen übel und die grundlegende Trennung zwischen Göttern und Menschen ist, laut Erzählung, wiederhergestellt. Aber es ist nicht nur die Pandora, die ihre Neugierde nicht bezähmen kann. Der gelehrte Faust in Goethes gleichnamigen Drama ist der Prototyp der menschlichen Neugier, denn er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Er will die letzten Geheimnisse ergründen. Er sammelt alles Wissen der Welt, aber das bringt ihn auch nicht weiter. Schließlich, da er sich nicht anders zu helfen weiß, ruft er die Geister an. Die Geister, wie auch immer, Sinnbild des Überirdischen, weisen aber den Gelehrten mit den Worten in die Schranken:
Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir.
Der zutiefst desillusionierte und resignierte Faust will so nicht mehr leben und beschließt, sich umzubringen, wird aber durch Geläut der Osterglocken, durch die frohe Botschaft davon abgehalten. Im weiteren Verlauf des Dramas bringt ihn auch das Bündnis mit dem Teufel nicht weiter. Am Ende muss Faust erkennen, dass er sich mit dem bescheiden muss, was er wissen kann. Der hochstrebende Mensch als erkennendes Wesen wird auf sich selbst zurückgeworfen und kann nur durch Arbeit, durch strebendes Bemühen erlöst werden, wie es am Ende des goethischen Meisterwerks heißt. Das Fazit bei Goethe ist an diesem Punkt eindeutig: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder weniger salopp ausgedrückt: Mensch, dir als endlichem Wesen werden die Geheimnisse der Schöpfung immer verschlossen bleiben. All dein Bemühen darum ist sinn- und zwecklos. Weniger eindeutig in dieser Frage ist das Alte Testament, wenn es um das Verhältnis von Erkenntnis und Endlichkeit geht. Für Erkenntnis und Leben stehen in der biblischen Erzählung 2 Bäume. Nachdem die neugierige Eva von der Schlange verführt wurde und sie als auch Adam vom verbotenen Baum der Erkenntnis gegessen hatten, heißt es:
Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht ausstrecke seine Hand und breche auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens.
Die beiden Bäume scheinen in einem Ausschließungsverhältnis zu stehen. Entweder lebt man ewig oder man erkennt. Aber beides geht nicht, beziehungsweise wird von Gott verhindert. Ausgangspunkt ist ja der Mensch, der noch nicht erkennt, dafür aber ewig im Paradies leben kann. Der Theologe und Alttestamentler Wilmes schreibt dazu in seinem Artikel über den Sündenfall:
Die oft gestellte, nur vor dem Hintergrund eines historischen Verständnisses des Textes sinnvolle Frage, ob der Mensch im Garten von Eden ewig leben konnte, wäre zu bejahen. Denn der Mensch ist zwar sterblich geschaffen, hat aber Zugang zum Baum ewigen Lebens, muss also nicht sterben. Ob der Mensch von dem ihm nicht verbotenen Baum des Lebens gegessen hat, wird jedoch nicht berichtet.
Der naive, aber potenziell unsterbliche Mensch darf nicht erkennen, denn erst in der Kombination von ewigem Leben und Erkenntnis wird er wie Gott. Er bezahlt also gewissermaßen die Gabe der Erkenntnis, speziell die von Gut und Böse, mit der Gabe des ewigen Lebens. Zwar ist diese Interpretation theologisch nicht unumstritten, aber das Verhältnis der beiden Bäume bleibt spannend, wie Wilmes meint.
Zu den besonders auffallenden Spannungen innerhalb des Textes gehört die Erwähnung verschiedener Bäume. Unklar erscheint dabei das Verhältnis des Baumes der Erkenntnis zum Baum des Lebens, die beide in der Mitte des Gartens stehen. Das Verbot Jahwes betrifft den Baum der Erkenntnis. Vom Baum des Lebens haben Adam und Eva nicht gegessen, und damit dies auch in Zukunft nicht passiert und der Mensch nicht ewig lebt, verfügt Gott die Vertreibung aus dem Garten.
Es gibt einen fundamentalen Zusammenhang zwischen Endlichkeit und Erkenntnis, der sich vielleicht so formulieren lässt: Ohne Endlichkeit ist Erkenntnis sinnlos und nicht nötig. Denn ewiges Leben ist gleichbedeutend mit absoluter und universeller Erkenntnis. Umgekehrt, eine ewige Unwissenheit wäre in sich widersprüchlich, denn am Ende aller Zeiten klärt sich alles auf. Mithin gilt aber auch, ein unendliches Wesen muss nicht alles erkennen. Und Gott erkennt nichts, denn er ist das Wissen schlechthin. Wichtiger aber ist, Erkenntnis ist von vornherein an Endlichkeit gebunden. Der Mensch in seiner Endlichkeit ist also prinzipiell ein erkennendes und neugieriges Wesen. Bis hierher wurde von den negativen Auswirkungen der Neugierde berichtet. Allemal ist es aber so, dass die Neugierde auch die Triebfeder allen Forschens, aller Wissenschaft und vielleicht auch aller Kultur ist. Fortschritt, wie auch immer man diesen Begriff interpretieren mag, ist an Neugier gebunden. Und Neugier gibt sich mit keiner Grenze zufrieden, will immer neue Bereiche, neue Welten erschließen. Doch stehen dem Menschen tatsächlich alle Welten offen? In unserem technologischen Zeitalter ist das gleichbedeutend mit der Frage nach den Grenzen der Forschung. Damit beschäftigt sich seit etwa 70 Jahren intensiv die sogenannte Wissenschaftsethik, ein Forschungszweig der philosophischen Ethik. Weitgehend einig sind sich die Vertreterinnen und Vertreter dieser Disziplin darüber, dass das Wissen selbst nicht begrenzt werden darf und kann. Wir müssen wissen, wir werden wissen. So der Titel eines Artikels des Nobelpreisträgers für Chemie Manfred Eigen, der im Sammelband Wissenschaft und Ethik erschienen ist. Darin schreibt er:
Wissen kann nicht zurückgenommen werden. Die Menschheit besitzt seit der Erfindung des Feuers ein zu viel an Wissen, als dass sie je hätte in Sicherheit leben können. Andererseits verfügen wir über zu wenig Wissen, nicht nur über die uns umgebende Natur, sondern vor allem über uns selber, um einen Missbrauch des zu viel Wissens ausschließen zu können.
Oder ein anderer renommierter Naturwissenschaftler, der Leiter des Europäischen Zentrums für Elementarteilchenforschung, Rolf-Dieter Heuer, schreibt:
Wenn der Mensch aufhört zu forschen, dann ist er, so glaube ich, nicht mehr Mensch. Wir wollen verstehen, was die Bausteine der Natur sind.
Wenn der Mensch also per se ein forschendes Wesen ist, so muss er weiter forschen. Dabei geht es aber nicht um das bloße Wissen, sondern immer auch um dessen Anwendung. Damit kommt man zunächst zur trivialen Aussage, dass ein Wissen allein weder gut noch böse ist, sondern es auf die Anwendung ankomme. Allein wir kennen eben nicht alle möglichen Anwendungen. So schreibt der Philosoph Rainer Gottlob:
Grundsätzlich ist keine Forschung, auch nicht die Befassung mit Gentechnologie, mit Eingriffen in die Erbbahn, selbst Klonen, abzulehnen. Vielmehr ist zu bedenken, dass Genchirurgie verfügbar sein wird und dass nicht auszuschließen ist, dass Zustände eintreten, unter denen solche Maßnahmen für das Überleben der Menschheit benötigt werden.
Das heißt theoretisch, Erst wenn alle gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungen eines Wissens oder einer Technologie bekannt sind, können wir ein Urteil darüber abgeben, ob der Schaden oder der Nutzen überwiegt. Es fehlt uns hier, mit anderen Worten, die finale Erkenntnis von Gut und Böse. Mit dieser Erkenntnis kommt nun wieder der Baum der Erkenntnis ins Spiel. Vielleicht hat der Mensch zu wenig davon gegessen, denn er weiß letztlich doch nicht sofort, was Gut und Böse ist. Zumindest im Bereich der Technologie und des Wissens. Denn wenn er wüsste, zu welchem Ende ein Wissen samt Anwendung in einem konkreten Fall führt, erst dann könnte er Forschung daran verbieten. Es ist jedoch nicht nur unser fehlendes Wissen, das uns nicht erkennen lässt, ob eine Forschung zum Gedeihen oder zum Untergang der Menschheit führt, es ist auch der sich stetig verkürzende Zeitraum zwischen einer Entdeckung und der Verwertung. In einer Gesellschaft, in der fast jedes Wissen nach seinem wirtschaftlichen Nutzen bewertet und gefördert wird, ist es wichtig, aus neuen Erkenntnissen möglichst schnell Profit zu schlagen. Wir leben eben nicht nur in einer Wissensgesellschaft, sondern auch in einer Verwertungsgesellschaft. Die primäre Frage ist vielerorts also nicht mehr allein, ob eine neue Technologie zum Wohle der Menschheit genutzt werden kann, sondern auch, ob mit ihr Profit zu machen ist. Das hat vor über 60 Jahren der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt in seiner Komödie »Die Physiker« aufgezeigt. Da macht ein Wissenschaftler eine ungeheure Entdeckung, deren Verwertung die Vernichtung der Welt bedeuten könnte. Also versucht er, die Welt vor seinem Wissen zu schützen und verantwortlich zu handeln. So sagt es einer der Protagonisten, der echte Physiker, in diesem Stück:
»Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir. Was sie mit jenen anrichten würde, die ich ermögliche, können wir uns denken. Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden, unsere Forschung gefährlich, unsere Erkenntnis tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Wir müssen unser Wissen zurücknehmen. Es gibt keine andere Lösung.«
Der Physiker bei Dürrenmatt verzichtet auf Karriere, Ruhm, Reichtum und auch auf seine Familie und simuliert einen Verrückten. Ja, er mordet sogar, um seinen Irrsinn zu beweisen, damit er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Aber all das hilft nichts. Eine Ärztin, der Physiker vertraut, bemächtigt sich des gefährlichen Wissens und will die Weltherrschaft antreten, ist also ihrerseits verrückt. Die Komödie endet in der resignierenden Einsicht, dass Wissen nicht zurückgenommen werden kann. Das Fazit: Erkenntnis, die Unendlichkeit anstrebt, endet in der Katastrophe auf die eine oder andere Art. Die eine Art ist die tödliche Waffe. Und jede physikalische Waffe beruht auf dem Prinzip der Freisetzung von Energie. Salopp gesagt: Wenn die Menschheit den Urknall, im weiteren Sinn vielleicht auch die Schöpfung, simulieren will, wird sie dabei zugrunde gehen. Die andere Art wurde auch schon angesprochen. Sie beruht auf dem Eingriff in das Fundament des Lebens. Es geht um die Mikrobiologie, um die Gentechnik, also letztlich um den Versuch, den Baum des Lebens künstlich zu erschaffen. Es ist kein Zufall, dass die Wissenschaftsethik sich heute zum größten Teil mit der Möglichkeit von Gentechnologie und deren Anwendung in Botanik, Zoologie und Medizin beschäftigt. Dabei geht es weniger um die Frage, ob man die Schöpfung verändern darf, denn das tut der Mensch ja andauernd, als um die nach den Grenzen der Veränderung. Die stellt sich allemal beim Versuch, den Menschen neu zu erschaffen, das heißt, in sein Erbgut einzugreifen. Das bedeutet vielleicht zunächst nur, gewisse Erbkrankheiten zu eliminieren, aber der nächste Schritt könnte darauf unmittelbar folgen, das sogenannte genetische Enhancement, also die Verbesserung des Menschen. Das kann alles betreffen, das Aussehen, die Sportlichkeit, vielleicht auch die Intelligenz. Die Frage nach der Grenze stellt sich hier auf zwei Arten. Zum einen ist das Leben viel zu komplex, als dass man es durch einfache Eingriffe verändern könnte. Schon der einfachste Eingriff in die Keimbahn von Pflanzen erzeugt unvorhersehbare Folgen, wie das etwa beim gentechnisch manipulierten Mais eingetreten ist. Um die Folgen von Eingriffen in das Leben vorhersagen zu können, muss man schon einen Überblick über die Gesamtheit des Lebens haben, sich also in eine göttliche Position begeben. Natürlich ist das unmöglich, Aber die Versuchungen der Gentechnologie sind zu groß. Und auch die Verlockung durch die immensen Erträge der ökonomischen Verwertung. Der Biochemiker und Essayist Erwin Chagaff, einer der schärfsten Kritiker des blinden Fortschrittsglaubens der Naturwissenschaft, schreibt dazu:
Manchen, leider nicht vielen, ist es klar geworden, dass mit dieser Erfindung die Menschheit an einen Scheideweg gelangt ist, der vielleicht noch deutlicher demarkiert ist als im Falle der Atomspaltung. Denn Veränderungen des Erbapparates sind irreversibel. Die Sucht, an den Grundmauern des Lebens herumzugraben oder einen Quader durch einen anderen zu ersetzen, scheint unbezähmbar zu sein. Wie lange noch bis zu den ersten Versuchen der Abschaffung des Todes? Allmählich haben nämlich die biologischen Wissenschaften die Aufgabe auf sich genommen, das menschliche Schicksal zu korrigieren oder gar außer Kraft zu setzen.
Zwar ist es viel wahrscheinlicher, dass die Menschheit, sei es durch nukleare Kriege oder durch Gentechnologie, sich selbst abgeschafft hat, bevor sie nur annähernd an die Möglichkeit der Abschaffung des Todes herankommt, aber in beiden Fällen geht es um die Veränderung des bisherigen Menschen. Schon beim kleinsten Eingriff in das Erbgut des Menschen stellt sich die Frage, ob das anschließend noch ein Mensch ist. Die Möglichkeiten der Gentechnologie sind nicht nur verlockend, sondern können auch gefährlich werden. Aber selbst wenn man das alles nicht will, stellt sich die Frage, wer hier Grenzen setzen kann. Naiv wäre es, allein an die Verantwortung der Wissenschaftler zu appellieren. Der einzelne Forschende oder Ingenieur ist viel zu sehr in sein System eingespannt und allemal ersetzbar, als dass hier eine Grenzziehung problemlos möglich wäre. Die Politik wiederum ist dabei auch der Lobbyarbeit mächtiger Unternehmen ausgesetzt, die mit Arbeitslosigkeit, Verlust des Anschlusses an die wirtschaftlich-technologische Entwicklung und dergleichen drohen. Bleibt die Hoffnung, dass die Menschheit von selber einmal erkennt, welchen Irrweg sie beschreitet und sich selber Grenzen setzt. Womit wieder die Büchse der Pandora angesprochen ist, denn nachdem alle Übel in der Welt sind, bleibt in der Büchse nur noch die Hoffnung auf dem Grund des Kruges übrig. Aber was für Hoffnung soll das sein? Die Absage an einen Fortschrittsglauben, der die Grenzüberschreitung der Forschung legitimiert, formuliert schon der weise Salomon im Alten Testament:
Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Die Grenzen der Forschung lassen sich dort bestimmen, wo man den bloßen Fortschrittsglauben kritisch hinterfragt. Denn der Fortschrittsglaube ist auch ein Glaube. Letztlich der Glaube an die mögliche Gottgleichheit der Menschen. Ausgangspunkt dieser Überlegungen war die Neugier als Grundzug des Menschen in seiner Endlichkeit und Schutzbedürftigkeit. Er kann zwar erkennen, aber die endgültige Erkenntnis von Gut und Böse bleibt ihm verborgen, denn er weiß letztlich nicht, welches Wissen ihm hilft und welches ihn ins Verderben führt. In der Illusion, mit den Mitteln der Erkenntnis alles erreichen zu können, trachtet der Mensch danach, den Zugang zum Baum des ewigen Lebens wieder zu erobern. Dabei macht er ganz eigene Grenzerfahrungen, die sein Leben prägen. Sicher. Die Zeiten, da die Religionen sich den Vorwurf gefallen lassen mussten, wissenschaftsfeindlich zu sein, sind längst vorbei. Kaum ein Theologe etwa würde heute die moderne Medizin abschaffen wollen, und wer möchte schon die mögliche Heilung von Krebs durch Gentechnologie verbieten? Jedoch genau darin besteht die enorme Herausforderung. In diesem Balanceakt zwischen Forscherdrang, überraschender Erkenntnis, ethischer Skepsis, religiösen Überzeugungen, sinnlosen Verboten und einer unreflektierten Wissenschaftsgläubigkeit. So bleibt der Mensch ein begrenztes Wesen.
Nie sollst du mich befragen. Gibt es Grenzen der Forschung? Sie hörten eine Sendung von Robert Schurz. Es sprachen Henning Hartmann und Johannes Avenarius. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Wer wird Priester und warum? Über ein drängendes Thema der katholischen Kirche.
NDR Kultur.